Hallo, da sind wir wieder. Die Sportstunde US-Sport. Und wir wissen jetzt auch, wer die World Series gewonnen hat. Und ja. Wieso ich ja sage, werdet ihr hören, nachdem ihr hört, dass ich, Patrick Hoch, euch hier empfange, zusammen wie immer mit Mario Bast.
Ja, und ich schaue, also es ist ja so, ne, ihr hört uns nur, aber während wir das aufzeichnen, können wir uns auch sehen. Und ich gucke die ganze Zeit, ob Patrick nicht doch noch irgendwo so ein kleines Tränchen verdrückt. Aber nee, er lächelt. Du hast also diese äußerst unglückliche und extremst knappe Niederlage deiner Blue Jays gegen die Dodgers verkraftet oder verdrängt oder weggesoffen.
Ich bin da drüber hinweg und zuversichtlich, aber das erkläre ich euch, nachdem wir mal ein bisschen über, ja, Clemens uns erzählt, wie die World Series überhaupt gelaufen ist am Ende.
World Series 2025. Die Los Angeles Dodgers haben trotz starker Gegenwehr die World Series gewonnen, mit einem 5:4 Sieg in 11 Innings gegen die Toronto Blue Jays im entscheidenden Game 7. Die Blue Jays hatten Chancen und lagen teils vorne, konnten aber die entscheidenden Momente nicht für sich nutzen. Im Game 7 führten sie noch, doch ein Homer von Miguel Rojas im 9. Inning glich aus und ein Homer von Will Smith in der 11. brachte den Sieg für die Dodgers. Yoshinobu Yamamoto wurde zum MVP der Serie gekürt. Starke Leistungen an Schlüsselstellen der Postseason.
Warum ich jetzt so zuversichtlich bin, fragst du wahrscheinlich.
Ja, tatsächlich frage ich mich das. Also ich meine, jetzt mal ganz im Ernst, ne? Spiel 7. Du kassierst im 9. Klammer auf eigentlich allerletzten Inning den Ausgleich und kriegst in der Overtime den Siegtreffer für die Dodgers. Wieso kannst du da optimistisch sein?
Also erstmal hat Gott die Welt und auch ich die Toronto Blue Jays vor Saisonbeginn auf den letzten Platz getippt. Jetzt sind sie dann im Endeffekt Zweiter geworden, was ja viel besser ist, als man alle getippt hat. Dieses Team hat damit begeistert, dass sie als Team agiert haben, dass die alle füreinander da waren, dass jedes Spiel jemand anders aufs Heldenpodest geklettert ist und das Spiel gewonnen hat. Und dass Leute da aufgetaucht sind, mit denen hatte man nicht gerechnet. Wie zum Beispiel Trey Yesevich oder Yesevich, wie man auch sagt. Aus dem Nichts kam der mit dem, ich glaube, fünftletzten Saisonspiel als der Starting Pitcher schlechthin und hat dann in den Playoffs auch gezeigt, ich bin sogar noch viel besser, als ihr alle gedacht habt. Und war sogar so gut, dass man ihn dann als Starter nochmal in Spiel 7 eingesetzt hat als Reliever. Und man hat selbst einem Powerhouse, einem Goliath wie den Dodgers gezeigt, dass die nicht unantastbar sind. Und auch Sachen, dieses Team hat Sachen geklärt und das Kryptonit verschiedenster Gegner gefunden in allen Playoff-Spielen, wie bei den Dodgers zum Beispiel Shohei Ohtani. Letztes Spiel, Spiel 7, war für mich der Abgesang für Shohei Ohtani. Am Schlag gefühlt nichts auf die Reihe gekriegt. Als Pitcher hättest du auch 10 andere dahinstellen können. Die hätten die gleichen Job gemacht. Ja, Yoshinobu Yamamoto, muss man nicht drüber reden, war eine Bombenleistung in den Playoffs. Aber auch da haben die Blue Jays schon in Spiel 6 eine Lösung gefunden, wie man den knacken kann. Da war er nicht mehr so perfekt wie vorher. Und dann in Spiel 7 war der relativ froh, dass es dann auch im 11. Inning vorbei war, weil plötzlich haben die Blue Jays seine Bälle getroffen und es wurde eng. Also die haben eine Lösung gefunden, dieses Team bleibt größtenteils zusammen, hat jetzt den Wind, den Rückenwind in Sachen Spielerverpflichtung, dass man Contender ist jetzt erstmal und kann dann auch gute Spieler dazu holen, vor allen Dingen in den Verhandlungen mit den Spielern, deren Verträge auslaufen. Jetzt werde ich sagen, ja, wir könnten dann nächstes Jahr mit dir einen Titel holen.
Also du gehst jetzt davon aus, dass diese Mannschaft, die alle Experten inklusive Patrick Hoch vor der Saison quasi auf den letzten Platz getippt haben. Jetzt, ich sag mal, mit einem unfassbaren Mannschaftsgeist, so habe ich hier mal aus deiner Erzählung jetzt rausgenommen, und vielleicht im nächsten Jahr mit der ein oder anderen guten Verpflichtung dann wieder ganz vorne mit dabei sein können?
Ja, weil da sind jetzt Spieler auch in den Playoffs dabei gewesen, plötzlich, die stehen jetzt in Rekordbüchern. Die hättest du nie im Leben da reingeschrieben, irgendwann, wo gedacht, dass die da drin stehen. Die stehen jetzt da drin. Also Ernie Clement zum Beispiel hätte nie jemand gedacht, dass der beste Schlagmann der Playoff-Geschichte wird.
Und trotzdem ist es ja, also die Art und Weise, wie du dieses letzte Spiel und das auch noch vor heimischer Kulisse verlierst, ist ja viel, viel dramatischer geht's ja gar nicht. Du hast ja, wie ich dich kenne, mit Sicherheit alle Nächte um die Ohren geschlagen. Wie war denn die Stimmung, als es rum war?
Die Stimmung, als rum war, war so, na, doof, scheiße. Aber du kannst keinem den Vorwurf machen. Ein Schläger bricht. Fertig, Ende aus. Wenn der Schläger nicht bricht, fliegt der Ball ins Outfield. Es gibt 1 bis 2 Punkte, es steht unentschieden, geht weiter oder die Toronto Blue Jays gewinnen. So, dass ein Schläger bricht, kannst du nichts für machen. Das passiert halt. Und ja, es hätte besser ausgehen können, aber es gibt ja nächstes Jahr noch ein Jahr, vor allen Dingen eine Saison, in der der ein oder andere vielleicht ganz zur Verfügung steht und auch nicht im Finale verletzt spielt, wie George Springer, Jeff Hoffman oder Bo Bichette, die ja sich da wirklich über den Platz getragen haben in den letzten 2 Spielen. Und wo ich auch sage, Bo Bichette hätte man vielleicht auch früher ausnehmen können, weil er war zwischenzeitlich wirklich so der Zug, der den Zug aufhält und nicht den schnell zieht. Irgendwann war er der Leadrunner bei Bases Loaded und konnte kaum laufen. Das war vielleicht nicht ganz so clever.
Okay, also ich nehme jetzt mal als Fazit, es war so ein bisschen am Ende auch Shit Happens und jetzt erst recht.
Ja, und wenn das jetzt so zusammenbleibt und man das vielleicht noch verstärkt, dann liegt es an den Jungs, die da draußen stehen, um das Ganze zu wiederholen. Und man hat jetzt einen Pitcher im Team, im System, das ist ein Rookie mit Trey Savage, den gefühlt alle haben wollen. Und Alice stellt den auch mal kurz vor.
Trey Yesevich ist eines der spannendsten neuen Gesichter im Baseball. Ein junger Pitcher mit großem Potenzial bei den Toronto Blue Jays. Geboren 2003 in Pennsylvania, spielte Yesevich College Baseball an der East Carolina University, wo er durch starke Leistungen und beeindruckende Strikeout-Zahlen schnell zum Top-Talent wurde. Im MLB Draft 2024 wurde er von den Toronto Blue Jays in der ersten Runde an Position 20 ausgewählt und unterschrieb einen Vertrag mit einem Signing-Bonus von rund 4,2 Millionen Dollar. Damit machten die Blue Jays klar, sie sehen in ihm einen zukünftigen Eckpfeiler ihrer Pitching-Zukunft. Nur ein Jahr später, 2025, folgte der schnelle Aufstieg in die Major League und in die World Series. Schon bei seinem Debüt zeigte Yesevich, warum Scouts ihn als Ausnahmetalent sehen. Ein Fastball mit über 95 Meilen pro Stunde. Dazu ein präziser Slider und ein effektiver Splitter. Ein modernes, komplettes Arsenal. Mit seiner ruhigen Art, mentalen Stärke und konstanten Leistungen gilt er als potenzieller Franchise-Pitcher für die Blue Jays. Jemand, der das Team langfristig anführen kann. Bedeutung und Ausblick. Trey Yesevich steht für den Generationswechsel bei den Blue Jays. Jung, analytisch geschult, mit starkem Mindset. Viele Experten sehen in ihm einen künftigen All-Star und vielleicht sogar den nächsten großen Namen im nordamerikanischen Baseball. Kurz gesagt, vom College-Star zum Erstrunden-Pick und MLB-Debütanten. Trey Yesevich ist der neue Hoffnungsträger auf dem Mount der Toronto Blue Jays und ein Symbol für die Zukunft dieser Franchise.
Genau das sehe ich auch so. Er ist wirklich das Symbol für die Zukunft der Franchise, denn was der da abgeliefert hat, dieses Mann, der hat im April, als die Saison anfing, Single A gespielt. Das ist die niedrigste Mannschaft im System der Toronto Blue Jays. Und hat sich dann bis September durch das gesamte System gepitcht, um dann sein erstes Profispiel fünf Spiele vor Saisonende zu machen. Und das war okay, um dann in den Playoffs 3 Spiele zu machen, alle 3 Spiele zu gewinnen und 2-mal den Rekord zu brechen für Strikeouts durch einen Rookie.
Also nehme ich mal an, das, was die Blue Jays in ihm gesehen haben, als sie ihn gedraftet haben, das bewahrheitet sich. Wie alt ist der Bub?
22.
Okay, da hat er noch ein paar Jährchen vor sich. Also bis der dann so wirklich in die Blütezeit eines Baseballers kommt, ich meine, er ist ja schon sehr, sehr gut, aber wenn man das draufpackt, da könnten wir zwei schon bald in Rente gehen.
Wahrscheinlich können wir uns das dann zusammen im Altersheim angucken, ja.
Aber das ist doch cool.
Ich meine, wenn man gesehen hat, wie der in dem Spiel, was war das, ich glaube 6, der World Series die Dodgers komplett nach Belieben dominiert hat und die wirklich kein Rezept gegen ihn gefunden haben, hast du nur gedacht, der Typ ist Mitte 30 und macht das hier schon seit 10, 20 Jahren. Nein, macht er nicht. Und dann wurde er nochmal eingewechselt in Spiel 7 und hat den gleichen Kram mit ein bisschen weniger mehr Druck als vorher tatsächlich nochmal gemacht. Und das war sehr, sehr beeindruckend.
Lass uns noch einen ganz kleinen Blick auf die Dodgers werfen. Also das ist jetzt die erste Mannschaft seit Jahren, die ihren Titel in der MLB auch verteidigen konnte. Es ist eine, du hast gesagt, das ist ja eine Mannschaft gespickt mit Superstars, eine Mannschaft, die auch extrem teuer ist. Und du hast ihren Superstar genannt, also einer der wenigen, der eigentlich werfen und schlagen kann. Du bist aber der Meinung, man könnte sich überlegen, ob er auf das eine verzichtet.
Ja, weil diese Saison und gerade jetzt, wo es drauf ankam, war das Pitchen nicht wirklich gut von Shohei Ohtani. Also es war nicht so dominant, wie du denkst, dass es sein müsste bei einem Spieler, der sich herausnimmt, in Anführungsstrichen, alles zu spielen, beides zu spielen, damit ja der Zeiger zu sein, der das Ganze auf Sieg stellt. Denn das war okay. Das ist auch nicht angreifbar, so nach dem Motto, der kriegt die Bude voll. Sondern es war eben nur okay und nicht Weltklasse. Und anscheinend scheint er ja auch für Pitcher mittlerweile ausrechenbar zu sein.
Ist es vielleicht auch so ein bisschen die Last dieses Rufs und dieses Monstergehalts? Also so nach dem Motto, die Geister, die ich rief?
Das ist eine gute Frage, weil er war ja in Japan schon der absolute Megastar. Und alle fanden das toll und man hat ja, ein Labor hat extra Pitches für ihn entwickelt, die nur er dann nachher gelernt hat zu werfen und so weiter. Also er ist schon so, man hat sich dann Prototyp eines Spielers herangezüchtet. Ob man da vielleicht an der Mentalität nicht so viel gezüchtet hat, wie das, was da jetzt ansteht, das Problem. Sie sprechen beschränkt Englisch und laufen immer mit Dolmetscher durch die Gegend. Ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, ob das alles so gut ist.
Ja, also da bin ich bei dir. Und natürlich muss man auch sagen, selbst wenn du, und das ist jetzt überhaupt nicht despektierlich gemeint, ne, aber wenn du in Japan ein Superstar im Baseball bist, dann ist es trotzdem nochmal was anderes, wenn der in der MLB antrittst. Und er hatte ja schon Probleme an seinem Wurfarm mit dem Ellbogen. Und das ist bei einem Werfer natürlich immer schon ein Super-GAU, wie früher beim Fußballer so ein bisschen der Kreuzbandriss. Vielleicht wäre es dann tatsächlich schlau, dass er sich auf eins konzentriert und dann sind wir beim Ende des Tages wieder, dann wird der ein oder andere Fan sagen, ja, aber warum haben wir dem dann so viel Geld bezahlt?
Das ist eine gute Frage. Vor allen Dingen, was ich gedacht habe, ich meine, der ist relativ groß, auch für einen Baseballspieler gibt es ja einige, die sind relativ groß. Und damit hast du als Schlagmann halt auch immer das Problem, deine Strike-Zone ist relativ groß, weil die geht ja vom Knie bis zur Achselhöhle im aufrechten Stand. Heißt, das ist gefühlt ein Scheunentor, in das du reinwerfen musst. Und deswegen kannst du ihn zumindest gut pitchen, beziehungsweise hast viel Platz, da einen vernünftigen Ball reinzuwerfen.
Ja, gut, für seine Körpergröße kann er jetzt nichts. Also es wird spannend sein, auch was die Offseason angeht. Du hast gesagt, die Blue Jays werden gut daran tun, den ein oder anderen Vertrag zu verlängern, den ein oder anderen Spieler zu halten und dann vielleicht selber mal ein bisschen zu schauen. Und dann, ab wann geht's wieder los?
Diesmal schon im Februar mit Spring Training, weil im März ist World Baseball Classic, die inoffizielle Baseball-Weltmeisterschaft. Da macht die Major League kurz ein bisschen Trainingslagerpause, spielt den World Baseball Classic, dann machen die, glaube ich, noch 2 Wochen wieder Trainingslager und dann geht's los, wie immer.
Dann, also viel Zeit zum Pausieren oder zum Erholen haben die Spieler nicht. Und so viel Zeit, um an dem Kader dann auch zu schrauben, beziehungsweise alles so dingfest zu machen, wie du es angesprochen hast. Wir haben auch die Verantwortlichen nicht, mit anderen Worten, das bleibt super spannend.
Vor allen Dingen die Zahl der Free Agents diesen Winter ist, glaube ich, die dritthöchste Anzahl an Free Agents ever.
Na dann, wir sind gespannt. Da gibt es ja auch noch ein paar andere Vereine, die in diese... Da gibt es ja auch noch ein paar andere Mannschaften, die... ihre Saisonziele nicht so ganz erreicht haben. Ich sag jetzt nicht mal wieder die Yankees aus New York. Und auch da wird ja bestimmt noch ein bisschen sich was tun und ein bisschen was gehen. Und generell ist das ja beim Baseball auch in der Saison immer mal möglich, dass da die ein oder andere Veränderung kommt. Das macht es ja so interessant. Also ich freue mich drauf, wenn es wieder losgeht. Grundsätzlich ist es ja einfach schön, wenn der Ball rollt, fliegt oder springt.
Und das denkt übrigens auch jemand, der ist eigentlich ja Zweitligatorhüter im Fußball und Kommentator beim American Football aushilfsweise, Julian Pollersbeck. Und der hat für uns ein Interview gegeben, beziehungsweise Olli ein Interview gegeben, und hat tatsächlich auch gesagt, dass er auch was mit Baseball zu tun hat.
Wir haben so eine Phase Jahresanfang 2020, wo sehr viel Madden gezockt haben gegeneinander. Und dann in Corona hinein, so. Und wir Fußballer hatten halt ja auch dann komplett erstmal einen Shutdown. Gar kein Training, nix, sondern nur zu Hause trainieren. Also du warst eigentlich den ganzen Tag zu Hause. Und Studenten auch. Und dann haben wir nur Madden gezockt, bumm, und richtig krass. Also wir haben so 20 Matches am Tag gemacht. Mein Kollege hat sehr oft verloren und hat dann gesagt, ey, lass uns mal Baseball ausprobieren, das ist gerade im Angebot. Und ich so, ja, okay, keine Ahnung vom Baseball, keine Ahnung gehabt, ehrlich, null. Ich wusste nur, das ist so eine Art Brennball. So, ne, das war das Einzige. Ich kannte keinen Spieler, nichts. Da sagt er, hier, ich schick dir mal ein paar YouTube-Highlights von den und dem Spieler, die sind geil. Mike Trout, Bryce Harper, das war's eigentlich, die beiden. Dann schickt er mir die Highlights, du, nice, okay. Und dann haben wir da angefangen, das zu spielen, gegeneinander. Wir waren beide bodenlos schlecht. Aber das war lustig, weil wir beide immer so ein bisschen vom Niveau her gleich geblieben sind. Und dann fing das an. Ich wollte das dann wieder mehr verstehen, weil ich wollte natürlich auch gewinnen. Das heißt, ich habe viel gespielt, viel geguckt, wollte mehr verstehen. Wie macht man denn das alles? So hat sich das entwickelt. Und irgendwann habe ich angefangen, über Twitch zu streamen und so halb professionell. War das dann 2 Jahre später oder was, während meiner Verletzung in Lyon? Dann habe ich dann viele Stunden am Tag nur noch das gespielt. Was geht, mein bestes Ergebnis war, glaube ich, mal irgendwie, war kurz mal in den Top 100 der Welt oder so, bin ich reingerutscht. Ja, also, ne, da habe ich mich. Und dann habe ich halt beschlossen, mit meinem Kollegen Matze einen Podcast zu machen, weil wir halt jeden Tag telefoniert haben und immer Baseball, Baseball, Baseball. Und dann so ist das entstanden. Und mein damaliger Personal Coach, der war Pitcher in der deutschen Nationalmannschaft und der hat dann natürlich auch mit mir immer über Baseball gequatscht. Ja, dann fuchse ich mich da rein und dann durfte ich mal bei den Hamburg Steelers, die spielen Baseball-Bundesliga, durfte ich einmal bei der ersten Mannschaft ein Testspiel mitmachen. Das war ganz nice, mal so das Niveau auch zu sehen, weil ich habe dann ganz viel Baseball gespielt in Lyon, privat einfach, auch mit meinem Coach. Ich wollte mich da reinfuchsen, habe ich natürlich gemacht. Meine Frau hat mir dann mal zum Geburtstag ein Baseball-Training geschenkt, Baseballstunden mit den Coaches von dem Verein in Lyon, von dem Baseballverein. Und von da ab war ich 1-2 Mal die Woche auf dem Baseballplatz und habe halt da dann parallel zum Fußball. War auch ein ganz nicer Ausgleich, so andere Sportart, bisschen andere Bewegung. Das hat mir ganz gut getan. Dann habe ich da, wie gesagt, da bei den Steelers ein Testspiel mitgemacht und habe dann auch 1 oder 2 Spiele bei der zweiten Mannschaft, zweite oder dritte, keine Ahnung, die haben drei Herrenmannschaften und da habe ich dann ein oder zwei Spiele, also Punktspiele mitspielen dürfen. Das war nice. Hat richtig Bock gemacht. So kam das. Und wenn du dann halt, wenn du das verstehst, du musst es halt einmal grob verstehen und dann peu à peu, wenn du jemanden hast, der dir das erklärt und dann halt, ich bin dann halt jemand, ich schaue dann, okay, was sind die guten Podcasts, wer erklärt mir das gut, gibt's im Network, NFL Network, MLB Network und so in der MLB habe ich dann halt auch einfach geguckt, okay, wer erklärt mir das gut, wer hat gute Ansichten, Ex-Profis, viel einfach auch, ne, von denen kannst du einfach am meisten lernen, wer hat da Podcasts, wer spricht da viel, aber auch vernünftig. Ja, als Fußballer hast du halt auch viel Zeit. Meistens fährst du 20 Minuten ins Training, dann ne, fährst du 20 Minuten zurück, hast du schon mal 40 Minuten. Ist ja meistens fast schon ein ganzer Podcast. Ja, und dann weißt du wieder mehr.
Ja, und Julian Pollersbeck hat was erwähnt, was ich sehr wichtig finde, was halt in Deutschland schwer zu verstehen ist. Baseball ist ein Spiel für geduldige Menschen. Auch es zu lernen und ganz zu verstehen, da braucht man ein bisschen Zeit für. Geduld. Und das geht alles nicht so schnell wie beim Fußball. Deswegen gibt es auch 162 Saisonspiele.
Ja, da weißt du, dass du schon geduldig sein musst. Du weißt auch, dass du dann auch mal gerne, ich sag mal, 70 Spiele verlieren kannst und bist dann trotzdem ein Top-Team. Das ist ja das Schöne am Baseball. Aber witzig finde ich, du hast ja gesagt, er ist ja auch eher durch Zufall Football-Kommentator geworden, also ein junger Mann, der sich sehr für den US-Sport generell interessiert. Fehlt ja nicht mehr so viel, ne? Basketball könnte er noch so ein bisschen und vielleicht noch ein bisschen Eishockey. Da könnte er doch bei uns mal als Gast auftreten.
Ja, das können wir ja vielleicht mal organisieren. Vielleicht hat er ja mal Lust, über seinen gesamten US-Sport-Portfolio und vielleicht auch die Major League Soccer zu reden. Vielleicht ist das ja noch eine Option. Mal gucken.
So ist es, weil er ja auch gesagt hat, er hört gerne Podcasts. Dann wäre es doch auch schön, wenn er mal einen produziert. Der soll Olli mal seine Kontakte knüpfen.
Ich werde ihn darauf ansprechen. Wir kriegen das noch.
Sehr gut.
Aber wenn die Baseball World Series vorbei ist und da jetzt erstmal Ruhe ist, sind irgendwie im Dezember Arbitration Hearings, wo die ganzen Abfindungen so besprochen werden und so weiter und so fort. Und dann geht es erstmal wieder mit Preseason und so weiter los. Ist ja im Football die Saison im vollen Gang. Und da ist jetzt die Trade-Deadline vor der Tür und da passiert so einiges, habe ich mir sagen lassen.
Großes Trade-Making. Miami Dolphins handeln Jalen Phillips. Die Dolphins haben Jalen Phillips an die Philadelphia Eagles im Tausch gegen einen 2026er Drittrunden-Pick abgegeben. Wichtiges Signal für die Dolphins-Organisation, es könnten weitere Moves vor dem Trade-Deadline folgen. Für die Eagles ist der Deal eine gezielte Verstärkung. Rekordgegenstand? Cam Little von den Jacksonville Jaguars setzt neuen NFL-Rekord. Cam Little erzielte ein Field Goal aus 68 Yards, längstes Field Goal in der NFL-Geschichte. Verletzungsupdate? Jaden Daniels von den Washington Commanders mit Armverletzung. Daniels erlitt eine ausgerenkte linke Ellenbogenverletzung gegen die Seattle Seahawks. Ein Einsatz auf die Injured Reserve ist wahrscheinlich. Ob das Saisonende bedeutet, ist noch offen.
Kommen wir mal zu den Trades, zu diesem eigentlich größten Trade vor der Trade-Deadline im Moment, den von Jaden Phillips. Da gehst du für einen Drittrunden-Pick weg aus Miami. Das heißt, Miami ist damit zufrieden. Nach Philadelphia, wo du dann natürlich auch Chancen hast, oben anzugreifen. Ist das wirklich ein Zeichen, dass Miami schon wieder sich neu formieren, ordnen will?
Naja, Jalen Phillips ist ja das eine. Ja, mittlerweile gibt es ja dann auch Gerüchte, dass der Coach am Ende seiner Dolphins-Karriere angekommen ist. Junger Mann, der damals gehypt worden ist, der auch unglaublich kreativen Offensiv-Football hat spielen lassen, aber so haben es die Experten gesagt, eben nie einen Plan B in der Tasche hat. Und auch der Quarterback steht offenbar in Frage, Tua Tagovailoa. Es ist noch gar nicht so lange her, dass man dem einen Monstervertrag gegeben hat. Aber Tua hat eben auch so ein paar spielerische Defizite und dafür kann er nichts. Aber das ist natürlich auch was, wo du in der NFL genau drauf schaust. Er hat diese unfassbare Gehirnerschütterungsgeschichte. Also es ist möglich, dass die Dolphins tatsächlich einen kompletten Rundumschlag machen und sich komplett neu aufbauen. Man muss auch dazu sagen, es ist die Mannschaft, und wir sind ja jetzt erst bei Woche 9, wo du jetzt schon sagen kannst, es ist die Enttäuschung der Saison schlechthin. Ja, und von daher wird es Sinn machen. Und Jalen Phillips wird natürlich sagen, also ich bin jetzt mal ganz böse, bei einer Trümmertruppe weiterspielen oder ich gehe zum Titelverteidiger und habe vielleicht die Chance auf den Super Bowl-Ring. Kann man verstehen.
Ja, faszinierend ist, dass du einen Spieler weggibst, den du gebrauchen könntest, den die Eagles theoretisch brauchen, also gebraucht haben, und das tatsächlich nicht für 3 Spieler und 4 Picks oder sowas, sondern für einen Drittrunden-Pick. Also das heißt wirklich so, man wollte den Move machen.
Ja, also dazu kommt ja einfach, ne, wenn du jetzt wirklich Tua Tagovailoa quasi in Tüdelchen feuerst, verbrennst du jede Menge Geld. Und auch die Dolphins werden, wenn dann nicht vielleicht für die nächste und auch nicht für die übernächste Saison, aber natürlich dann auch schon überlegen, okay, wo können wir sparen, wo können wir Geld herbekommen? Und wenn du einen guten Spieler dann von der Payroll kriegst und auch gar nicht sagst, ich will im nächsten Jahr direkt angreifen, sondern vielleicht erst im übernächsten, dann könnte das sogar unterm Strich Sinn machen. Aber es ist, wenn du dir mal überlegst, vor, ich glaube, 2 Jahren waren die Dolphins zumindest in der Regular Season eins der heißesten Teams der Liga. Und ja, jetzt so tief abgestürzt. Das ist schon.
Ja, vor allen Dingen hat man ja auch eben einen relativ großen und guten Kader. Insofern auch gespannt, was da passiert in der Neuordnung, weil da gibt es auch vieles, was mit Sicherheit nicht neu geordnet werden kann.
Aber noch zu den Dolphins noch. Natürlich hast du einen guten Kader, sonst wären sie ja vor 2 Jahren gar nicht da oben gewesen, aber du hast auch einen Kader, ist mal so ein bisschen das, da gibt's auch Primadonnen, ne? Tyreek Hill, jetzt verletzt, wird auch diese Saison nicht mehr spielen, aber ist ja so ein Kandidat, ne? Ist einer, der kam von den Kansas City Chiefs als Super Bowl Sieger, ist einer der schnellsten Footballer, die ich je gesehen habe, aber wohl auch einer der, ich sag's jetzt nett, extravagantesten. Also
auch da musst du halt,
genau, ja, und auch viele Kinder zeugt, habe ich mir sagen lassen. Aber auch da musst du halt einfach hingucken, ja? Also teuer und gut ist das eine. Und vielleicht aber dann jetzt nicht so passend. Und dann nehmen wir auch gerne mal die Rolle rückwärts, ne, zum Baseball. Also eine Mannschaft für die Blue Jays, die ja mit großen Namen eben nicht gespickt sind, aber ganz eng zusammenrücken. Das geht auch im Football.
Das geht tatsächlich auch im Football. Die Washington Commanders sind so ein Team gewesen letzte Saison. Die haben jetzt aber das Problem, dass Jaden Phillips erstmal weg ist. Und das sah böse aus. Der hat nämlich den linken Ellbogen ausgerenkt und sagen wir mal so, ein Arm sollte nie so aussehen wie der in dem Moment.
Nee, und das sind ja so diese Knackpunkte, ne? Also das ist, alles, was so Gelenk ist, ne? Wenn du wirfst, sollte es nicht die Schulter und der Ellbogen sein. Bist du einer von den ganz dicken Jungs, ist immer das Knie gefährdet, allein schon durch dein Gewicht und die Kräfte, die auf dich einwirken. Ja, und wenn das, also so wie es aussah, ne, musst du eigentlich befürchten, dass er nicht wiederkommt in diesem Jahr. Die Commander ist auch so eine Mannschaft, wo ich ja nach der tollen Saison letztes Jahr auch ein bisschen mehr erwartet hätte, aber ja, diese Saison ist verrückt. Lieblingsbeispiel, die Kansas City Chiefs, da denkst du, dieses Jahr sind sie fällig, sie werden nicht gewinnen, dann liefern sie plötzlich Bombenspiele ab und dann versagt ausgerechnet noch Patrick Mahomes, der jetzt auch ein ganz persönliches oder seine ganz persönliche Rekordserie damit zu Ende ist. Das ist das erste Mal, dass er im Spiel gegen die Bills ein Quarterback-Rating unter 50 gehabt hat. Das ist ihm, glaube ich, das letzte Mal passiert. Da sind wir zwei noch mit der Trommel um den Christbaum gerannt. Ja, mal überspitzt gesagt, ne? Also es gibt in diesem Jahr wirklich sehr, sehr viel und es gibt auch in diesem Jahr sehr, sehr viel auffällig schwere Verletzungen. Und ich befürchte, dass Jaden Daniels dazugehört.
Ja, und da wird jetzt halt noch lang nachgedacht und diagnostiziert und bla bla bla, ob man ihn ja auf die Injured Reserve Liste setzt, das heißt, er kann die Saison nicht mehr eingesetzt werden, oder ob man ihn da blei behält und ihn vielleicht doch nochmal einsetzt. Schwierige Entscheidung, tatsächlich.
Diese Entscheidung, die wir zum Glück nicht treffen müssen, wollte ich gerade sagen.
Das ist tatsächlich richtig. Die andere Entscheidung ist Cam Little von den Jacksonville Jaguars. Tritt an und macht ein Field Goal aus 68 Yards. Und damit NFL-Rekord. Weil der Kick war in meinem offiziellen Punktspiel.
Ja, so ist es. Und war schon beeindruckend. Also ich habe es gesehen und ich dachte mir, ich habe zuvor ein anderes Spiel kommentiert, wo du dann gerade bei den, also auf beiden Seiten, es war Houston gegen Denver, auf beiden Seiten am Anfang zwei Field-Goal-Versuche hattest, wo du sagst, wie kann man die eigentlich nicht machen? Gut, eins ist geblockt worden und dann siehst du so einen, wo du denkst, ach nee, wie, das ist gar kein Punt. Und dann haut er das Ding zwischen die Stange. Ja, das war schon 68 Yards. Also.
Und der war auch gar nicht so schnell, fand ich, dafür, dass der so weit geflogen ist.
Nein, er hat ihm wohl so Wind unter die Flügel gegeben, sodass der wunderbar da entlang schwebt. Nee, es war schon beeindruckend. Und ja, wir haben es vorher gesagt, ne, auch einer, der sich irgendwo in die Rekordbücher einträgt.
Ja, und wenn ich gesagt habe, es geht um das reguläre Saisonspiel und deswegen ist der NFL-Rekord, es gibt da einen deutschen Kicker, der hat mal aus Weiter getroffen. Nämlich Lenny Krieg, und den hatten wir im Interview.
Ich habe es live gesehen, habe NFL geschaut gestern Abend und ja, sehr beeindruckend natürlich. Absolut, absolut, freut mich für ihn sehr. Ich habe mit ihm in der Preseason oder vor der Preseason ein bisschen zusammengearbeitet, habe ihn kennengelernt, super Typ und ja, großartig.
Der hatte, glaube ich, schon in der Preseason mal eben so 70 Yards Field Goal geschafft.
Genau, genau.
Was hat der für Beine?
Ja, relativ dünne und trainierte Beine eigentlich im Vergleich zu mir. Aber er hat halt einen sehr krassen Leg-Speed, mit dem er halt irgendwie diese Kraft, die ihn, sag ich mal so, in Zahlen fehlt, sehr gut wettmacht und ja, dann solche Kicks hinkriegt.
Was muss man machen, damit man regelmäßig und immer auch dann, wenn es drauf ankommt, so gut kicken zu können? Welche Basics muss man trainieren? Ist es immer das Gleiche, jeden Tag das Gleiche, was du trainieren musst? Oder kannst du da mal was verändern? Und wenn ja, was kann man überhaupt verändern?
Ich denke, wenn man anfängt, geht es halt viel darum, erstmal so dieses Gefühl, mit so dem Ballkontakt irgendwie kennenzulernen, wo am Fuß will ich mit dem Ball Kontakt machen, wo am Ball will ich mit meinem Fuß Kontakt machen. Und dann einfach sich selbst so ein bisschen kennenzulernen als Kicker. Manche Kicker haben dann relativ, sind relativ nah am Ball, manche sind ein bisschen weiter weg, manche stehen relativ, jetzt vom Winkel her relativ eng zum Ball, manche stehen sehr, sehr weit, stehen halt breiter entfernt. Und da halt irgendwie kennenzulernen, was für einen funktioniert, was sich für einen natürlich anfühlt, ist eigentlich das Wichtigste. Weil wenn man dann ja von solchen Distanzen spricht, wie jetzt irgendwie mehr als 60 Yards, dann muss man sich irgendwie frei fühlen, man muss sich ja komfortabel fühlen. Ja, abgesehen davon, es ist schon sehr oft das Gleiche. Erst recht jetzt so auf diesem Level geht es ja darum, einfach immer wieder diesen Rhythmus beizubehalten, jetzt nicht groß irgendwas groß zu verändern, erst recht nicht in der Saison. Das sind ja so Themen dann für die Offseason, um dann halt ja jederzeit bereit zu sein, um performen zu können.
Erinnerst du dich noch an deinen allerersten Kick? Hast du den Ball da hingeschossen, wo er hin sollte, oder war das ganz woanders hin?
Ja, mein erster Kick, mein erster Trainingskick, an den kann ich mich noch erinnern. Der war zum Glück relativ nah dran, deswegen ist er auch reingegangen. Aber ja, ich wusste absolut nicht, was ich da tue. Hat mir trotzdem riesigen Spaß gemacht. Und ich glaube, meinen ersten Kick im Spiel, das war ein extra Punkt. Dementsprechend relativ entspannt, aber klar, die Aufregung war riesig und ich glaube, es hat geholfen, gar nicht mal so viel übers Kicken zu wissen und so über so, wie so ein Spiel im Football aussieht zu wissen, sondern einfach reinzugehen und ja, mach einfach mal. Es hat ganz gut geklappt.
Und wie knapp das immer alles ist, auch für Kicker, da reden wir gleich über Drucksituationen, haben wir jetzt am Wochenende gesehen, denn genau der Parker Romo hat eben diesen Extrapunkt nicht verwandeln können, so gab es eine Niederlage gegen die Patriots am Wochenende. Immer bitter. Dann steht ihr da im Mittelpunkt, alle gucken auf euch. Das ist natürlich auch schon was anderes als andere Positionen, ne? Weil du hast als Kicker ja immer Zeit, eigentlich nachzudenken. Und wie sehr befasst du dich mit deinem mentalen Mindset? Du musst ja immer auch überlegen, immer den Druck aushalten zu können, egal wie steht, ne?
Genau, richtig. Ich denke, Erst recht jetzt hier so, wenn man jetzt von so dieser Ebene NFL oder wirklich so Profis redet, bei Kickern, ist so diese mentale Fitness, glaube ich, das A und O und auch das, was so die Besten von den sehr Guten und die sehr Guten halt von den Guten unterscheidet, sowas halt ausblenden zu können. Ob man jetzt auswärts einen Game-Winner kickt aus vielleicht 60 Yards oder bei einer 20-Punkte-Führung halt jetzt einen Extrapunkt kickt. Idealerweise geht man halt beides exakt gleich an und ignoriert eigentlich den Fakt, wie wichtig dieser Kick ist, weil jeder Kick ist wichtig, jeder Punkt ist wichtig, wie man bei vielen Spielen auch sieht, wie knapp die ausgehen. Aber klar, es ist leichter gesagt als getan. Wenn es so einfach wäre, dann könnten viele Leute in der NFL kicken, aber es ist halt leider nicht. Ja, und das muss man halt viel trainieren. Jeder hat da so seine eigenen Methoden, mit Leuten zu sprechen, mit sich selbst viel zu sprechen, einfach an seine Routine zu vertrauen, irgendwie ein Tagebuch zu führen. Das sind alles Sachen, die helfen können. Ich denke, da muss auch jeder und hat auch jeder irgendwie seine eigenen kleinen Tricks und Wege, die da helfen. Aber klar, so ist es bitter. Wie du sagst, im Endeffekt steht man dann als Kicker so ein bisschen wie der Buhmann da. Aber das ist auch so ein bisschen, ja, das Risiko und so auch irgendwie das Schöne, halt dieser Fluch und Segen in diesem Job, dass man halt, wenn man jetzt diesen Extrapunkt, wie jetzt zum Beispiel Romo, wenn man den reinmacht, dann steht man jetzt nicht als Held da, sondern dann hat man halt nur den Extrapunkt gemacht. Wenn man den halt nicht reinmacht, dann ist es halt, das ist halt ungünstig. Erst recht, so medial gesehen wird man dann halt schnell aufgegriffen als derjenige, der so dieses Spiel irgendwie ein bisschen hergegeben hat. Ich denke, dass das dann so öffentlich irgendwie so rausschallt, ist keine Überraschung, aber es ist halt, ja, es ist undankbar. Muss man halt ja am nächsten Tag vergessen und sich wieder auf die nächste Woche vorzubereiten.
Ja, das komplette Interview mit Lenny Krieg und auch mit Julian Pollersbeck gibt es überall, wo es Podcasts gibt, im Rahmen unserer American Football Woche. Denn Lenny Krieg ist am Sonntag auch in Berlin beim Spiel der Atlanta Falcons gegen die Indianapolis Colts. Denn er gehört zum erweiterten Kader, in dem er im Practice Squad kickt. Noch.
Ja, und die Colts sind ja so eins der Überraschungsteams in dieser Saison. Also ich glaube jetzt nicht, dass viele erwartet hatten, dass Indianapolis die AFC South anführt und trotz der Niederlage jetzt gegen Pittsburgh auch immer noch mit 2 Spielen Vorsprung auf Jacksonville. Eine der vielen Überraschungen, eine der vielen Verrücktheiten und Dinge, die man nicht so erwartet hat in dieser NFL-Saison. Sie macht sehr viel Spaß und ich bin gespannt, wie sie noch weitergeht.
Ja, bin ich auch und bin auch mal gespannt, wie das Spiel am Sonntag ausgeht. Ob die Colts weiter von oben auf den Süden hinabgucken oder ob die Falcons was näher ranrücken sozusagen. Schauen wir mal.
Wir lassen uns überraschen. Ich habe die Falcons dieses Jahr schon gesehen. Ich glaube an Indy.
Das sehe ich ähnlich, aber schauen wir einfach mal. Aber kommen wir doch einfach mal zum Basketball, denn da ist einiges passiert.
Top in Form. Beim Sieg der deutschen Nationalmannschaft bei der EM im Sommer waren Franz Wagner und Dennis Schröder die tragenden Säulen. Und auch bei ihrem Team in der NBA lasen sie ihre Klasse immer wieder aufblitzen. Beim 125:94 Sieg der Orlando Magic in Washington steuerte Wagner satte 25 Punkte, 6 Rebounds und 6 Assists bei. 24 Punkte, 5 Rebounds und 7 Assists sammelte Schröder beim 135:133 Erfolg seiner Sacramento Kings in Milwaukee. Dass der Deutsche dabei Sekunden vor dem Ende nervenstark 2 Freiwürfe versenkte und die Sieg damit eintüten konnte, war nur die Kirsche auf der Torte. Kuriose Statistik. Auch die Golden State Warriors waren in dieser Woche in Milwaukee zu Gast und kassierten eine 110:120 Niederlage. Und das, obwohl die Bucks ohne ihren Superstar Giannis Antetokounmpo auskommen mussten. Entsprechend sauer war dann auch Warriors Coach Steve Kerr. Gefühlt stehen wir bei 0-12 in den vergangenen Jahren, wenn die Stars beim Gegner nicht spielen, so Kerr, der den Coaches der kommenden Gegner dann gleich noch einen ironischen Tipp mitgab. Wäre ich der gegnerische Coach, würde ich gegen uns die Stars immer pausieren lassen. Meisterlich. Die Oklahoma City Thunder machen in der neuen Saison einfach weiter, wie sie die alte beendet haben. Sie gewinnen. Nach dem ungefährdeten Sieg gegen die New Orleans Pelicans steht der Meister jetzt bei 7 Siegen aus 7 Spielen. Das liegt auch an der beeindruckenden Frühform von Thunderstar Shai Gilgeous-Alexander. Der Doppel-MVP der vergangenen Spielzeit hat im Schnitt bislang deutlich mehr als 30 Punkte pro Spiel erzielt. MVP-verdächtig.
Ja, die Deutschen regieren in der NBA. Wenn ich das gedacht hätte, dass ich das mal sagen könnte und würde, damit auch recht hätte, hätte ich nicht gedacht.
Ja, wir haben ja tatsächlich noch einen verpasst oder vergessen, einfach weil er natürlich von Shai Gilgeous-Alexander quasi regelrecht erdrückt wird. Aber Asaiah Hartenstein liefert halt auch mächtig ab. Also es ist schön zu sehen, dass wir, nachdem wir Weltmeister geworden sind, Europameister geworden sind, jetzt auch anfangen, die NBA so aufzurollen. Aber unterm Strich, außer eben Asaiah Hartenstein, ist jetzt keiner dabei, wo du sagst, im Moment zumindest, es ist ein absolutes Top-Team. Wir müssen noch ein bisschen warten. Einer der beiden Wagner-Brüder fehlt ja noch aufgrund seines in der vergangenen Saison erlittenen Kreuzbandrisses. Und Dennis Schröder darf mit seinem Team auch noch ein bisschen nach oben rutschen. Aber ansonsten, ja, macht es einfach Spaß, den Jungs zuzugucken, und das ist cool.
Ja, das sind vor allen Dingen alle so Spieler, die so der Faktor sind, den du in den Teams, in denen sie sind, brauchst, um da zu sein, wo man ist. Man kann sie schwer ersetzen. Deswegen,
genau,
beeindruckend.
Ja, beeindruckend auch, da muss man mal sagen, bei der NBA, dass tatsächlich es da ist, dass zumindest die Buchmacher bei dem einen oder anderen bis jetzt zumindest vollständig richtig liegen. Also viele haben gesagt, ja, OKC wird eine neue Ära prägen. Im Moment schicken sie sich an. Es wird sogar gemunkelt, dass sie den Siegesrekord in der Regular Season brechen könnten. Und ganz viele haben gesagt, die Brooklyn Nets werden nach ihrem Umbruch eine Trümmersaison erleben. Ja, bislang 7 Spiele, 7 Niederlagen. Meist gab's gewaltig was zwischen die Hörner. Also die müssen sich strecken, wenn sie da unten nochmal weg wollen.
Ja, und Oklahoma City Thunder kann ich nur hoffen, also können wir alle nur hoffen, dass es da mal dieses um Weihnachten rum meistens diesen Slump gibt, wo man mal ein paar Spiele nicht gewinnt. Sonst sieht das für den Rest der Saison bei allen anderen, glaube ich, sehr böse aus. Vor allen Dingen gegen Golden State, weil die lassen dann einfach mal ihre Stars draußen. Dann hast du sowieso schon gewonnen.
Ja, aber generell auch da gilt ja, ne? Die Saison ist ellenlang, also das, wir haben es gesagt, sie haben jetzt 7 Spiele gewonnen, es sind 82 Spiele in der regulären Saison, und auch beim Basketball hast du natürlich auch immer das, besteht immer mal die Möglichkeit oder die Gefahr, dass sich einer deiner Topstars verletzt, dann wirst du es sehen. Also es sind, glaube ich, wirklich viele gute Teams dabei, viele, die auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen sind, das spricht natürlich wieder für OKC, das ist noch eine sehr junge Truppe. Aber ich glaube, dass da der ein oder andere noch so richtig wach wird.
Was ist denn da in Golden State? Wenn du deine Stars nicht spielen lässt, gewinnst du gegen Golden State? Das scheint ja ein Rezept zu sein.
Ja, Steve Kerr war auch richtig angepisst. Und nachdem sie ja dann bei den Bucks verloren haben, ohne Antetokounmpo, haben sie das Kunststück natürlich auch bei den Pacers fertiggebracht. Da fehlt ja der Superstar auch noch nach seinem Achillessehnenriss aus den Playoffs im letzten Jahr. Und die Pacers haben in dieser Saison genau ein Spiel gewonnen, und das gegen die Warriors. Man wundert sich immer so ein bisschen, ne? Man den Warriors, also was du den Warriors ja nicht nachsagen kannst, ist mangelnde Erfahrung. Das Team ist eins der ältesten der Liga. Und da denkst du doch, okay, diese Jungs können das dann einfach runterspielen, weil sie haben in beiden Spielen auch zwischenzeitlich relativ deutlich geführt. Aber ja, also Steve Kerr war richtig angefressen nach der Niederlage in Milwaukee. Und ich glaube, dass sich da der ein oder andere Altstar auch noch was anhören muss.
Ja, da bin ich mal gespannt, wie das da weitergeht und wer versucht, Steve Kerrs Ratschlag zu nehmen und seine Stars draußen zu lassen, um gegen die Warriors zu gewinnen.
Ja, es ist ja perfekt, ne? Wenn du das ja weißt, wenn dir der gegnerische Trainer schon sagt, sagst du, also wunderbar, wir lassen den Star draußen. Erstens, wir gewinnen. Zweitens, hat der ein Spiel Schonung. Besser geht's nicht. Wobei, das muss man auch sagen, zum Saisonbeginn haben die Warriors unter anderem gegen die Lakers gewonnen. Und da fehlt ja mit LeBron James ein Superstar, wobei die Lakers natürlich zwei von der Sorte haben, ne?
Ja, also im Prinzip bei den Lakers ist es, wenn da einer fehlt, drücken da wieder 10 nach, so ungefähr. Das ist eher problematisch, das zu sagen, wenn die einen rauslassen. Ist ein anderes Team. Schauen wir mal. Im Fußball ist die Saison noch lange nicht vorbei, denn da sind gerade Playoffs. Und das fährt gerade alles Richtung Conference Semifinals.
Los Angeles FC dominiert mit 4:1 gegen Austin FC. Weiter im Playoff-Modus. LAFC gewann das Playoff-Spiel mit 4:1 gegen Austin FC und sicherte sich damit den Einzug in die Conference-Semifinals. In dieser Partie glänzen insbesondere die Offensivkräfte. Dennis Bouanga und Jungmin Son haben entscheidenden Anteil. Nashville SC zwingt Inter Miami CF zum Game 3. Nashville SC besiegte Inter Miami mit 2:1 und erzwang somit ein entscheidendes drittes Spiel in ihrer Runde. Ein bemerkenswertes Ergebnis. Inter Miami mit Starbesetzung, zum Beispiel Lionel Messi, ging unter. Ein Zeichen dafür, dass im MLS-Playoff keine Garantie auf Erfolg existiert. Chicago Fire FC scheidet deutlich im ersten Playoff-Duell aus. Chicago verlor gegen Philadelphia Union mit 0:3 und wurde damit aus den Playoffs eliminiert. Für die Fire war es die erste Playoff-Teilnahme seit 2017. Doch der Ausflug war kurz.
Ja, also die Playoffs scheinen ähnlich kurios, gespickt von Überraschungen zu sein wie ja, beim Baseball, sage ich mal, oder?
Ja, aber du weißt es, Patrick, du guckst auch den US-Sport schon seit Jahren und Playoffs, Tour-Teilspiele. Ja, also
haben ihre eigenen Gesetze.
Die haben ihre eigenen Gesetze, das kennen wir auch hier in Deutschland beim DFB-Pokal, sagt man das ja auch. Bei den Playoffs finde ich es halt nochmal einen Ticken. Natürlich hast du, ne, also nehmen wir jetzt mal das Beispiel Inter FC, das Inter Miami, das ist natürlich eine Mannschaft, die ist gespickt mit Stars. Und trotzdem gehst du auf den Platz und sagst, oh, wenn ich das jetzt verliere, dann könnte es Spiel 3 geben. Und wenn du im Spiel 3 da mal bist, oh, wenn ich das verliere, könnte ich raus. Also da spielt natürlich auch immer so ein bisschen die Birne dann mit. Und dann sind wir, ne, auch da gerne nochmal die Rolle rückwärts, wie bei den Warriors. Also selbst wenn du erfahrene, erstklassige Profis hast, kann dir der Kopf auch mal einen Strich durch die Rechnung machen. Viel wichtiger ist ja, dass unser Radio Müller noch dabei ist. Thomas Müller, der ist ja mit seiner Mannschaft, mit den Vancouver Whitecaps, schon mal eine Runde weiter. Aber es das ist ja schön, ne? Es bleibt immer spannend.
Ja, vor allen Dingen musst du halt in dieser ersten Runde zwei von drei Spielen gewinnen, im Gegensatz zu den Runden danach. Da ist so ein Ausrutscher vielleicht auch tatsächlich kriegsentscheidend, ne?
Ich finde ja, das
muss halt der LAFC gegen Vancouver ran. Das wird ein Knaller, glaube ich.
Ja, und das Schöne finde ich ja, wenn du gerade Vancouver nimmst, ne, also Vancouver, du gewinnst das erste Spiel und dann steht das zweite Spiel unentschieden und dann gehst du in die Verlängerung und du machst noch ein Elfmeterschießen. Ja, jetzt stell mal vor, du hast das, ich meine, Vancouver hat das erste Spiel relativ deutlich gewonnen. Jetzt verlierst du ein Spiel, wo du vielleicht auch noch lange führst und dann im Elfmeterschießen und dann kommt Spiel 3. Und zack, hast du wirklich den Kopf mit dabei. Das ist ja das, was viele Playoff-Befürworter auch gerne mal in Europa sehen würden. Hier sperrt man sich noch so ein bisschen. Ich kann beiden Gedanken was abgewinnen. Natürlich sagst du, wenn er 34 Spieltagen Erster ist, sollte auch Meister sein. Und andersrum kann man natürlich sagen, aber gerade das macht es ja spannend.
Ja, und ihr wundert euch natürlich, warum wir nur über drei Spiele gesprochen haben. Das sind die einzigen drei Serien gewesen, die durch waren. Neben der Vancouver Whitecaps-Serie. Der Rest steht 1:1 und da entscheidet sich erst, wer weiterkommt.
Ja.
Ne, also Chicago gegen Philadelphia, das war übel, nachdem Chicago ja Orlando rausgehauen hat in den Wildcards und dann gegen Philadelphia anzutreten und nicht wirklich Land zu sehen. Das ist als Wildcard-Team natürlich schon hart, während auf der anderen Seite Portland gegen San Diego sich ja im Moment mit 1:1 zu betteln, nachdem die relativ klar Real Salt Lake rausgeschmissen haben. Also die Playoffs sind meiner Meinung nach spannend und das kann man sehen, wie man will. zumindest diese eine Best-of-Three-Runde ist, glaube ich, als Warmmachrunde gar nicht so verkehrt. Danach geht es ja im deutschen Pokalsystem weiter, wo man dann auch sagen muss, muss das denn sein, dieser Unterschied? Aber das ist ja dann okay, sage ich mal.
Du hast es ja letzte Woche auch erklärt, ne? Wenn du es jetzt ja wirklich weitermachen würdest, wie in den anderen Ligen auch, dass du dann vielleicht ja sogar eine Best-of-Five- oder Best-of-Seven-Serie machst, dann spielen die ja bis Timbuktu Fußball. Aber natürlich wird es danach super spannend, ja. Auch da musst du ja sagen, sag mal, du bist der absolute Top-Favorit, gehst in so ein Du-or-Die-Spiel rein und mal 5 Minuten blöd gelaufen, Notbremse, rote Karte, 11 Meter gegen dich, bist du schon ausgeschieden. Ja, das ist ja das, was die Kritiker dann sagen, ne? Dann hast du mal einen schwachen Moment, nachdem du eine ganze Saison dominiert hast, und dann fliegst du raus. Du sagst, genauso zu Recht, aber genau das macht es ja so spannend. Ich finde, so wie es im Moment ist, ganz schön.
Deswegen sage ich, diese Best-of-Kiste ist gar nicht so verkehrt.
Ja, ich mag es eh, ne? Also ich finde es schön, wir können in Amerika Fußball gucken mit Playoffs und in Europa ohne.
Das ist richtig. Gucken wir mal, wie die Playoffs da ausgehen und wie lange Radio Müller noch sendet. Live aus Vancouver. Vancouver, da spielt ja, wird auch Eishockey gespielt und im Eishockey geht die Saison ungefähr da weiter, wo die NBA auch weitergeht. Nämlich so nach beim ersten Viertel, sag ich mal.
Dreiseitel on fire. Nach einem eher durchwachsenen Saisonstart sind die Edmonton Oilers und ihr Stürmer Leon Dreiseitel in der Tabelle auf dem Weg nach oben. Und der Deutsche hat dabei einmal mehr einen gewaltigen Anteil. Beim 3:2-Sieg der Oilers gegen die Chicago Blackhawks traf Dreiseitel zum zwischenzeitlichen 1:0. Es war bereits sein 9. Saisontreffer im 13. Spiel und die klare Ansage Dreiseitels, auch in diesem Jahr im Kampf um die Torjägerkanone ein gewichtiges Wörtchen mitreden zu wollen. Wellental der Gefühle. Das Auf und Ab der Boston Bruins geht munter weiter. Nachdem das Team unter seinem neuen Coach Marco Sturm mit 3 Siegen und als Spitzenreiter der Atlantic Division in die Saison gestartet war, folgten im Anschluss 6 Niederlagen in 7 Spielen und der Absturz auf den letzten Tabellenplatz. Jetzt ist die Sturmtruppe wieder oben auf. Das 2:1 gegen die Carolina Hurricanes war der 3. Sieg in Folge. Damit stehen die Bruins bei 7 Siegen und 7 Niederlagen. Das Warten geht weiter. Alex Ovechkin muss weiter auf sein Tor 900 in der regulären Saison warten. Weder bei der Niederlage in Dallas noch bei der Pleite in Buffalo gelang dem Superstar der Washington Capitals ein Treffer. Damit bleibt der 40-Jährige vorerst weiter bei 899 Treffern stehen. Die nächste Gelegenheit für das Jubiläumstor bietet sich Ovechkin am Donnerstag. Dann empfangen die Capitals die St. Louis Blues.
Ja, Alex Ovechkin, im Moment bleibt er bei der undankbaren Nummer von 899 stecken. Und die St. Louis Blues sind jetzt auch keine Laufkundschaft, das könnte dann auch noch eng werden.
So ist es, also du hast eine wunderschöne Überleitung gebracht, ne? Weil die St. Louis Blues haben gerade heute Nacht gegen die Edmonton Oilers gespielt und auch da konntest du mal wieder sehen, wie wichtig ein Leon Dreiseitel ist. Er traf zwar nicht, oder er traf nicht, und deshalb haben die Oilers nach 2-0-Führung auch noch 3-2 verloren. Letzter Tor fiel, glaube ich, 80 Sekunden vor dem Ende. Es ist, wie es ist. Auch da ist es ja häufig ganz eng. Auf und Abs haben wir schon besprochen. Und was Ovechkin angeht, natürlich, diese 900 ist natürlich eine ganz besondere Zahl. Weil Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte lang hat man geglaubt, diese 894 Treffer von Wayne Gretzky wird nie einer brechen. Das hat Ovechkin geschafft. Und natürlich wäre er dann auch der erste, einzige, vielleicht für ewig, der auch die 900 knackt. Aber er muss sich noch ein bisschen gedulden. Und die Blues, du hast gesagt, keine Laufkundschaft.
Nee, der hängt da so bei einem Treffer zu wenig rum. Das ist echt doof. Und Dreisattel und die Edmonton Oilers, ich glaube, das ist so ein kanadischer Hockeyfluch, bei irgendwas rumzuhängen, wie die Oilers bei der Vizemeisterschaft, die Toronto Maple Leafs beim Zweitrunden aus in den Playoffs. Irgendwie gibt es so einen Roadblock in den Geschichten, der kanadischen Teams in der NHL im Moment. Und ja, wir werden das weiter beobachten. Genauso wie, was Marco Sturm bei den Boston Bruins macht, den wir übrigens weiterhin versuchen, mal für euch zu bekommen. Das ist ja tatsächlich da unruhige See, würde ich sagen, in Boston, oder?
Ja, also wir haben ja schon so ein bisschen geunkt, ne? Sie haben mit drei Siegen begonnen, danach haben sie eins nach dem anderen auf die Mütze bekommen. Man hat sich schon so ein bisschen an die letzte Saison erinnert gefühlt. Jetzt haben sie aber so wieder ein bisschen den Turnaround geschafft, nur ja, mit einem ständigen Auf und Ab. Wenn du nicht mal die Aufs ein bisschen intensiver machst als die Abs, dann wirst du nicht dahin kommen, wo du hin willst. Und wer die Sportstadt Boston kennt, der weiß, da zählt halt Minimum die Playoff-Teilnahme. Da müssen sie sich tatsächlich noch ein bisschen strecken. Die einzigen, wenn du dieses kanadische Problemchen angesprochen hast, ne, die einzigen, die das ja wirklich noch toppen können, das ist New York. Die gehen quasi jedes Jahr in jeder Sportart mit irgendeiner Mannschaft mit als Favorit in die Saison und schaffen eigentlich nie was.
Ende funktioniert gar nichts, genau. Gar nichts.
Genau.
Irgendwie, und ja, 8 Stunden entfernt liegt Boston und da sind die Ansprüche eh nicht hoch und da geht es ja wenigstens immer so ein bisschen in die Nähe von dem Anspruch zumindest. Schauen wir mal und wir bleiben weiter für euch da am Ball und ja, sprechen wir nächste Woche über das Berlin-Spiel, wie es denn so war und überhaupt.
Ja, sehr, sehr gerne.
Ne? Dann
muss man natürlich
dran
denken, ne? Ganz kurz noch, da muss man dran denken, kleiner Hinweis an alle NFL-Fans, es ist das Berlin-Spiel. Das heißt, Kickoff ist nicht 19 Uhr unserer Zeit, sondern tatsächlich die normale Zeit 15. bei uns, also 15 Uhr.
Genau. Und vor allen Dingen, das ist tatsächlich kein Kunstrasenspiel für beide. Das wird sehr interessant.
Ja.
Ja, schauen wir mal, was da geht in Berlin. Es gibt noch Tickets, habe ich mir sagen lassen. Wenige, aber teure. Tickets gibt es noch im Olympiastadion. Wer will, hingehen. Das ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Wir werden darüber berichten, wie es war. Dann wünsche ich dir viel Spaß beim Nachts um die Uhren schlagen. Ich habe jetzt erstmal ein kleineres Päuschen, weil Playoffs im Baseball sind ja vorbei. Ich steige jetzt erstmal wieder beim Fußball so langsam ein.
Ja, das ist super. Nee, ich habe den NBA Game Pass, also da gibt's immer mal ein Spielchen, was ich mir um die Ohren schlage. Wobei, wer sich das übrigens mal überlegt, es zu machen, man kann es sich so einstellen, dass wenn man es dann anmacht, das Ergebnis nicht angezeigt bekommt und wer so lange warten kann und so geduldig ist, kann sich dann so ein Spiel auch zu ganz normaler Tageszeit anschauen. Ist aber nichts für mich, da bin ich viel zu neugierig für.
Genau. Erstens das und zweitens, da bin ich neugierig, drück dann, das wird angezeigt, vergesst das dann wieder aufzustellen und schon so oft passiert, nein.
Genau, dann lieber nachts.
Genau, dann lieber die Nacht um die Ohren schlagen. Wie beim Baseball, wo man denkt, jetzt will ich aber mal schlafen, wie noch ein Inning, wie noch ein Inning, wie noch ein Inning. Ja. Schauen wir mal.
So machen wir das.
Dann bis nächste Woche.
Bis nächste Woche, Patrick. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao.